Brillux. Mehr als Farbe.
Hey und willkommen bei Brillux zu Hause. Ich bin Erik Schroth, Interior Designer und euer Host. Und in jeder Podcast-Folge, da treffe ich super spannende Menschen mit sehr besonderen Geschichten rund ums Wohnen und ums Einrichten. Wen ich heute kennenlerne, ich habe ehrlicherweise überhaupt gar keine Ahnung. Denn jede Begegnung, die ist auch für mich eine totale Überraschung. Aber zum Glück bekomme ich von meiner Redaktion immer ein paar Notizen mit. Und jetzt bin ich total gespannt, Hendrik zu treffen.
Es wird mal wieder ein bisschen spannend, weil ich sitze hier ja schon einem jungen Mann gegenüber, der mich die ganze Zeit angrinst mit seiner Brille. Und ich frage mich sehr, was er wohl macht, weil ich habe gesehen, es hat sich auch bei uns was verändert. Hi Hendrik.
Hallo Erik, grüß dich.
Ich freue mich, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich auch.
Geht's dir gut? Hast du eine gute Anreise gehabt?
Ja, voll, war ja nicht weit. Ich wohne nur ein paar Meter entfernt. Ich komme hier aus Münster und hat gut funktioniert.
Dann hast du hier das, was ist hier in Münster? Ulmer. Nee, Ulmer, Münster, Münster, Ulmer. Nee, wie heißt denn das hier? Ach, Ulmer, Münster ist woanders. Das geht schon wieder gut los. Nee, ihr habt einen Dom hier in Münster, ja, ne? Hast du vielleicht irgendwas damit zu tun?
Nein.
Na, ich habe gedacht, ich versuch's mal.
Nein.
Das Gute ist ja, ich habe hier meine Moderationskarten auch von der Redaktion bekommen.
Ja.
Und da stehen ja immer so ein paar Hinweise drauf.
Also ganz anders, glaube ich.
Ja, das ist wirklich sehr anders, was hier steht. Erik, hoffentlich hast du heute deine Zähne geputzt. Riecht man irgendwas?
Nein, überhaupt nicht.
Ich hoffe
du hast
nicht.
Tolle Zähne sehe ich sofort.
Das danke. Ist
ja, wirklich, du hast schöne
das
Zähne.
Das kann nur ein Zahnarzt sagen.
Richtig.
Bist du Zahnarzt?
Ja, bin ich.
Okay, das finde ich spannend, weil wir haben ja immer Menschen bei uns, die irgendwie was mit Design oder Einrichtungen
ja,
oder
so das schließt sich nicht aus. Nein, das schließt nicht aus.
Bist du spezialisiert darauf, Münder zu designen? Machst du so Special-Zähne, so ganz ausgefallene Dinger?
Ja, ausgefallen nicht, aber ich glaube, ich mache hoffentlich schöne Zähne. Und um wirklich ästhetisch schöne Zähne zu machen, glaube ich, muss man einen gewissen Anspruch haben und ich glaube ein Interesse an Detailverliebtheit und an Form, Farbe. Da kommt viel zusammen irgendwie. Und ich glaube, um das authentisch machen zu können, muss man schon ein bisschen Liebe da reinbringen und Liebe da rein investieren.
Also, irgendwie. Ich sage immer so, wenn ich zum Zahnarzt gehe, ist das mit der Liebe so eine Sache.
Ja, das höre ich.
So ein Schisser vom Herrn.
Glaub mir, das höre ich jeden Tag.
Ja, ernsthaft. Ich habe ganz viele Zahnarztfreunde auch und das ist so schön. Mir ist letztens eine Füllung rausgefallen und dann rief ich meinen Freund an und sag so, Jan, ich muss vorbeikommen, mir ist eine Füllung rausgefallen. Ja, komm. Und dann ist er direkt mit diesem kalten Gebläse da dran und sagt, ach, wo ist denn das Loch? Und ich denke so, Dankeschön. Sagt er, ja, ein bisschen Spaß muss man ja auch gönnen. Ja, ich finde, es hat schon auch was mit, wie sagt man, Masochismus zu tun, so ein bisschen, als Zahnarzt.
Ich weiß, Erik, höre ich jeden Tag, glaub mir, aber ich bin der unbeliebteste Arzt von allen, glaube ich. Ich habe einen Zwillingsbruder, der ist auch Zahnarzt, witzigerweise, hat danach aber noch Humanmedizin studiert und ist jetzt Kinderarzt. Und wenn wir zusammen irgendwo, wir kommen zum Beispiel Weihnachten immer zusammen in den Heimatort und dann hängen da alle rum, die man von früher kannte. Irgendwie. Dann stehen wir an der Theke und dann stehen wir zusammen da und dann kommt jemand an und fragt, na, was macht ihr? Und dann sagt er, ja, ich bin Kinderarzt. Sagen
wie schön.
Oh, wie süß. Und du, ja, Zahnarzt. Ja, ich bin immer der Böse.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du böse bist. Dafür wirkst du viel zu sympathisch.
Ja, böse bin ich, glaube ich, nicht. Aber die Leute denken, ich wäre böse. Aber bin ich nicht, glaube ich.
Ich bin ganz froh, dass wir gute Zahnärzte bei uns haben. Ist ja wichtig, so ein schönes Lächeln zu haben.
Ja, absolut.
Und ich habe direkt mal hier einen Blick auf die zweite Karte geworfen. Große Leidenschaft für Ästhetik und Design. Du hast es gerade schon angesprochen.
Das stimmt.
Im Thema Mundraum. Ja. Ist es auf jeden Fall ein Thema, aber wahrscheinlich bezieht sich das auch irgendwie auf die Praxis oder auf das
Zuhause? Nur Zähne. Nur
Zähne.
Spaß.
Hast du zu Hause auch so Zahnstühle und sowas? Schön, so am Esstisch.
Ich habe tatsächlich mal probiert, einen alten, also wir haben mehrere Praxen im Laufe der Zeit übernommen, gekauft und dann so ein bisschen umgebaut und zusammengelegt. Und dann waren von alten Wartezimmern tatsächlich so uralte, große Plastikzähne, auf denen die Kinder gewartet haben, mit so einem Gesicht drauf noch. Eigentlich, wenn man es neutral betrachtet, hässlich, aber ich fand die irgendwie cool.
Aber
das hat
schon wieder so einen Kultfaktor.
Und ich habe probiert, die zu Hause unterzubringen im Wohnzimmer.
Es ist beim Probieren geblieben, ja?
Ja.
Da hat dann die bessere Hälfte gesagt, nein.
No. Da habe ich gesagt, bei aller Liebe, nein.
Vergiss es.
Es geht sowieso den ganzen Tag immer nur um deine Zähne, um deine Praxis und so weiter, jetzt nicht auch noch zu Hause.
Okay, aber das heißt, Design spielt bei dir tatsächlich eine große Rolle, wenn es ums Einrichten geht?
Ja.
Also sowohl Praxis als auch zu Hause?
Ja, doch, absolut. Also war immer schon zu Hause, ich habe das irgendwie von zu Hause von meiner Mutter so ein bisschen mitgekriegt, das Interesse. Und als ich die Praxen dann kaufte, so 2019, habe ich mich mit einem Freund selbstständig gemacht, da kam es so, dass wir eine alte Praxis übernommen haben, oder zwei waren das eigentlich, eine Mund-Kiefer-Gesichtschirurgische im oberen Bereich und eine normale Zahnärztliche im unteren Bereich. Und die war, wie das so war, aus den 70er, 80er Jahren, ja, sehr dunkel. Ja, sah aus wie der Raum selber, in dem oben gearbeitet wurde. Boah, ein Stuhl in der Mitte, nichts drin, eine grün gekachelte Wand.
Wieso kriegt man beim Zahnarzt, jetzt mal ernsthaft, ich meine, es verändert sich ja zum Glück, aber wieso kriegt man so oft so Beklemmungen? Und dann kommst du da rein und du riechst es ja schon kilometerweit und denkst dann so,
ja, genau.
Und nichts gegen die Zahnärzte.
Nee, aber du hast recht. Und da haben wir echt gedacht, so, ey, das muss ja nicht auch noch sein. Es muss ja nicht auch noch furchtbar aussehen und sich furchtbar riechen. Es kann ja zumindest ein schönes Ambiente sein. Und dann kam dazu, dass wir direkt eine Praxis nebenan noch, 100 Meter weiter, ist ein Zahnarzt leider verstorben. Und dann stand die Witwe bei uns in den Räumlichkeiten und sagte, ey, ihr habt so groß jetzt hier euch aufgestellt, niemand kauft die Praxis von meinem Mann. Und mein Sohn braucht noch 4 Jahre, bis der fertig ist oder so. Wollt ihr die nicht auch noch haben, die Praxis?
Also gesagt, habt ihr quasi halb Münster, also alle Zahnarztpraxen aus Münster aufgekauft?
5.
Na ja, gut, wenn es sind nur 5.
Ja. Also. Ja, aber das kamen wir irgendwie... Da haben wir nicht geplant. Und dann haben wir es mit dem Steuerberater kurz besprochen. Der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, okay, dann probiert's eben. Aber das war ganz cool, weil wir dann die war nur 50 Meter um die Ecke, diese Praxis, aber aus den 50er, 60er Jahren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir die große Praxis, machen wir platt alles. Wir wollten eigentlich nur so einen Relaunch machen mit unserer Innenarchitektin zusammen. Und dann haben wir die Gelegenheit genutzt, haben gesagt, okay, dann reißen wir jetzt alles raus und machen alles komplett neu.
Das ist doch die geilste Voraussetzung, wenn man wirklich dann so.
Und dann haben wir in der kleinen Bude weitergearbeitet und haben dann alles platt gemacht, konnten aber trotzdem die Patienten weiter behandeln. Das war ein Glücksfall im Prinzip im Nachhinein. Und danach haben wir die eine platt gemacht und haben.
Und dann die nächste. Aber sag mal, wenn wir bei dir oder bei euch reinkommen in eine der Praxen, die ihr da platt gemacht habt, wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht's aus? Weiß, steril. Grün ist ja auch so eine schöne Praxisfarbe, die überall ungefähr da ist.
Wollten die tatsächlich grün? Haben die uns vorgeschlagen? Und noch bitte
so ein Setzkasten, wie man früher hatte, wo man durfte sich als Kind immer was rausnehmen.
Und einen Apfel auf der Theke am
besten. Ja, das ist auch schön.
Dann drehst du dich um und gehst wieder raus.
Ja, und noch so ein bisschen Zahnpasta.
Ja, ein bisschen Zahnpasta.
Nee, aber wie sieht's bei euch aus? Nimm uns mal mit so visuell.
Ja, sieht aus wie im Loft. Sieht das bei uns aus.
Also so ein bisschen industriell
auch? Industriell, Betonwände.
Geil.
Schwarzstahl, viel Schwarzstahl, individuell gefertigt, eine Schwarzstahltreppe individuell gefertigt. Vom Lichtdesigner als Licht eingerichtet, eigene Kreuzlampen irgendwie unter der Betondecke drunter. Große, lange Lampen da unten drunter. Ich finde es richtig schön, ich finde es richtig schick.
Du hast ja gesagt, dass deine Mutter so ein bisschen Einfluss hatte auf deine Designliebe.
Ja.
Inwiefern bist du quasi schon direkt in so... im Designerstrampler geboren worden, oder wie war das?
Nein, so modemäßig überhaupt nicht. Es ist einfach so, dass, keine Ahnung, als ich so das Bewusstsein dafür ein bisschen entwickelte oder das Interesse so ein bisschen entwickelte, ich dann auf einmal bei uns zu Hause auch so einzelne Stücke identifizieren konnte, die mir vorher gar nichts sagten.
Also ihr hattet quasi bei euch zu Hause schon so ab und zu mal ein paar kleine Designer-Elemente stehen.
Ja, also meine Eltern hatten nie viel Geld, aber die hatten immer, immer auch einen guten Blick, meine Mutter für, und mein Vater auch, aber der hat sich da eher so ein bisschen treiben lassen, dass meine Mutter da irgendwie federführend da, besonders Licht macht halt echt extrem viel aus, hat sie mir früh mitgegeben irgendwie, ne, an vielen verschiedenen Stellen einzelne Lichtquellen zu haben und so, und dann hier und da mal, auch wenn es nur eine Vase ist irgendwie oder nur ein Bild ist oder sowas, die hat mir immer schon vermittelt, nicht bewusst irgendwie da reinzuführen, aber...
So diese kleinen, das Auge fürs Detail.
Genau, das Auge fürs Detail hat mir immer schon so vermittelt, dass das irgendwie, dass das den Unterschied macht zu nicht gemütlichen, sterilen 0815.
So, und Häusern, ging das Wohnung. Dann auch relativ schnell über in dein Kinderzimmer oder war es dann wirklich so erst mit der ersten eigenen Bude oder WG-Zimmer oder so, ich weiß ja nicht, wie du gelebt hast, war da auch schon das Thema präsent?
Ja, so im Kinderzimmer noch nicht irgendwie, aber so in der ersten eigenen WG, wo ich dann gewohnt habe, mit einem Kumpel auch zusammen, den ich beim Zivildienst kennengelernt hatte, dem war es egal irgendwie, wie es eingerichtet war. Und dann habe ich schon so, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon die ersten Stücke mir irgendwie so zusammengespart damals durch verschiedene Jobs irgendwie und habe die dann irgendwie da schon mitgenommen und untergebracht. Aber da waren zum Beispiel auch heutzutage, die ich heute noch in meinem Haus habe, so richtig coole Stücke von Ikea auch so, ne? Die heute
Designstücke sind. Die haben mittlerweile Sammlercharakter.
Ja, genau. wirklich so Stahlrohrregale.
Absolut.
Und so. Richtig cool. Dann hatte ich zum Beispiel so einen alten, großen Bosch-Kühlschrank. Kennst du diese uralten?
Diese Retro-Dinger.
Diese Retro-Dinger.
Ja, ja, ja.
Von so einem rot lackiert. Den hatte ich mir ausgebaut, hat eine Musikanlage reingemacht zum Beispiel. Und ja, das war dann so verteilt. Und wenn dann Kommilitonen reinkamen, haben die meisten gesagt so, oh, okay, cool.
Was denn hier passiert? Das ist aber nicht typische WG.
Ja, ist typisch.
Es riecht noch nicht mal wie eine WG.
Es riecht noch nicht mal wie eine WG, genau. Ja.
Aber weißt du noch, was dein erstes Designstück war, was du dir gekauft hast oder gegönnt hast, zusammengespart hast?
Mein erstes Stück? Ich glaube, das war tatsächlich die Snoopy-Lampe von Floss.
Gut,
kennst du die? Die
ja,
die
ja,
so
ja.
Marmorfuß
das ist
hat
ja so ein Klassiker.
Ja,
eigentlich.
Genau. Die so schräg steht.
Aber
und
halt total speziell, weil ja. Die eben so verspielt ist.
Ja, genau.
Die, ach, lustig.
Ja, die fand ich.
Und hast du die noch?
Ja. Die steht im Schlafzimmer noch rum und die wird jeden Abend, liebt mein Sohn das, den. Du musst ja kaum berühren, die ist ja so empfindlich, der Touch, dass du da einfach nur dran gehen musst und dann dimmt sie sich sofort runter und dimmt sich auch. Das ist wie so ein Ritual. Wenn er die Lampe anmacht, weiß er sofort, okay, jetzt wird gelesen, jetzt wird ein Buch gelesen und so weiter. Ne?
Design als Ritual.
Ja.
Das ist auch ein schönes Bild.
Ja, nee, das stimmt. Das machen wir wirklich so. Das war so das erste Stück und das also sieht aus wie am ersten Tag.
Die Snoopy-Lampe.
Ja,
dazu kann ich mir nur sagen, wow. Boah, der war wirklich schlecht. Gut, weiter geht's. Gucken wir auf die nächste Karte und da steht nämlich der Gegenstand. Meine Gäste dürfen ja immer einen Gegenstand mitbringen. Mhm. Und ich befürchte, dass ich ihn schon gesehen habe, weil er steht wie so ein Elefant im Porzellanladen hier drin. Weil der Stuhl ist von dir.
Ja, der ist von mir. Das ist einer meiner...
Eames-Chair, oder?
Eames-Chair, so ein Eames-Lounge-Chair ist das. Den habe ich aber nicht gekauft, sondern den habe ich tatsächlich mal, den habe ich am Sperrmüll.
Nicht dein Ernst.
Stand der irgendwie im Kreuzviertel. Mutter, kennst du ein bisschen in Münster aus?
Da ich ja noch nicht mehr weiß, ob ihr einen Dom oder einen Münster
habt. Ja, okay.
Also nein.
Also im Kreuzviertel stand der und dann war ich, ich habe lange Zeit an der Uniklinik gearbeitet und wir haben eine super coole Truppe gehabt zusammen. Und dann haben wir aber auch viel gearbeitet, aber auch viel gefeiert. So. Und das war so ein Abend, wo wir, mittwochs war bei uns immer, Mittwoch ist Sprittag. Ne?
Was ist Mittwoch? Sprittag?
Ja.
Da wird getankt, oder?
Da wird getankt. Oder wie es heute ist, weiß ich natürlich nicht, aber früher war es so. Dann war immer im Bullenkopf was los. Ne? Und dann danach gingen wir dann noch weiter, wenn man donnerstags nicht arbeiten musste. Konnte man sich aber ganz gut legen in der Uniklinikzeit. Und dann bin ich irgendwie nach Hause gelaufen.
Nachts?
Nachts oder früh morgens.
Mit vollem Tank?
Mit vollem Tank. Und komme irgendwie an diesem Stuhl vorbei und denke, hä? So, also...
Der stand einfach wirklich, auf der Straße.
Ja, der stand an der Straße einfach. Im Sommer an der Straße habe ich gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich habe mich da draufgesetzt, habe den erstmal umgedreht, habe geguckt, ist das denn irgendwie ein Fake? Ist das echt? Ist das irgendwie... Und der ist aus der Hermann-Miller-Zeit.
Aber ungewöhnlich in weiß.
Sieht man
nicht so häufig.
Sieht man nicht so häufig mit dem schwarzen Gestell auch. Ich glaube, der ist mal lackiert worden. Ich weiß es nicht genau.
Ja, und hast du den dann mitgenommen? Also nach Hause geschleppt?
Nee, habe ich probiert, den aufzuladen irgendwie. Aber es war aber nicht mehr möglich. Und dann habe ich gesagt so, nee, was machst du jetzt? Gehst auf keinen Fall, kannst du nach Hause gehen. Auto konnte ich sowieso nicht fahren.
Oder
hätte ich nicht.
Wäre wahrscheinlich auch schwierig geworden.
Wäre schwierig geworden oder zumindest illegal gewesen. Und ich bin ein sehr braver Typ. Und deswegen habe ich das nicht getan. Und dann
das war lassen wir jetzt mal so im Raum stehen.
Da war die einzige Möglichkeit, sich da einfach so lange draufzusetzen, bis ich irgendwie jemanden erreiche am Telefon, der nicht mit war, nicht mit uns unterwegs war und der mich holen konnte und ein Auto groß genug hatte, um mich abzuholen.
Und wann war das, dass du jemanden
erreicht hast? Ja, es war gegen 8 Uhr.
Morgens?
8 Uhr morgens.
Das heißt, du hast sternhagelvoll irgendwo auf der Straße auf dem Designerstuhl, den jemand wegschmeißt, gesessen und gewartet, dass du dann abgeholt wirst.
Und coolerweise kam auch der Besitzer raus, der den weggestellt hatte und hat gesagt, alles okay. Ich sage, ja, ich wollte wirklich mich nochmal vergewissern. Darf ich den auch mitnehmen? Sagt er, ja klar, habe ich herausgestellt. Sag ich, ja.
Wusstest du, was das für ein Stuhl ist?
Weiß ich nicht genau.
Weil ich meine, wo liegen wir hier? 2.500 oder sowas? Also die sind ja schon ziemlich hochpreisig.
Ja.
Geil, aber Designerstühle sind ja neben Lampen so das häufigste Piece, sage ich mal, das viele Menschen zu Hause haben, wenn sie sich so einen Designer-Klassiker oder Designklassiker gönnen.
Ja.
Hast du besonders ein Faible für Stühle?
Ja, doch, kann man schon sagen. Ich habe ein Faible für Stühle und für Lampen tatsächlich. Weiß ich auch nicht. Habe ich früh mit angefangen. Wie gesagt, ich war immer schon mit meiner...
Ja, Lampen an kannst du ja anscheinend auch ganz
Lampen
gut.
An kann ich auch. Lampen an geht auch. Lampen an geht auch. Und vielleicht muss ich drüber nachdenken. Vielleicht ist es auch deswegen der Faible dafür. Ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass ich da früh rangeführt wurde von meiner Mutter und so, was das Interesse betrifft. Und die hat immer schon gesagt, so ein Zuhause musst du beleuchten, illuminieren, irgendwie hat sie immer schon gesagt. Und das macht ein Zuhause gemütlich irgendwie. Ne?
Und wir sagen ja im Design immer, bei uns 7 bis 9 Lichtquellen pro Raum. Und dann zeigen uns alle immer einen Vogel und sagen, seid ihr
ja, genau.
Wahnsinn. Aber wenn man mal guckt, es geht ja auch um kleine Lämpchen, um so Akzentbeleuchtung und so weiter, ja. Die hast du total schnell zusammen und es macht einen Unterschied.
Es macht einen Unterschied, 100%ig. Auch an alle, die Lichtfarbe macht einen Unterschied, die Verteilung macht einen Unterschied. Und es muss nicht alles immer Designer sein, irgendwie, es darf ja auch nicht gestaged aussehen, aber es, so die Mischung macht es irgendwie aus. Mal was Altes dabei und dann wieder was Modernes, was Cooles. Und ja, so bin ich da irgendwie rangeführt worden und habe das immer schon früh angefangen. Immer wenn ich ein bisschen Kohle hatte, habe ich mir ein schönes Stück gekauft und ja.
Mussten die Kumpels sich aufs Bier einladen, weil dafür war nichts mehr
da.
Ich habe mir gerade einen neuen Vitra-Stuhl.
Ja, genau.
Hier steht auch auf meiner nächsten Karte Lampen und Stühle überall verteilt. Ist es dann so, dass du wirklich richtig sammelst? Also wie viel hast du mal gezählt? Wie viele Stühle, Designerstühle hast du so roundabout?
20.
Krass. Und haben die, also irgendwann ist ja auch so ein Haus, so eine Wohnung irgendwie voll mit Stühlen
ja.
Und auch eine Praxis.
Ja.
Was macht man dann mit den ganzen Stühlen?
Tja, die schmeißt du natürlich nicht mehr weg, ne?
Nee.
Weil da auch Emotionen dranhängen.
Wenn, dann sag irgendwie. Bescheid, dann komm, ja. Du musst bei deinem Spermel gucken.
Ja. Nee, tatsächlich hatte ich die erstmal, als ich dann, ich hatte ja schon welche, bevor ich nach Münster zog, aber auch in den diversen Wohnungen, wo ich hier in Münster gewohnt habe, hatte ich die verteilt dann, auch in den Zimmern von meinen Mitbewohner dann und so.
Die
haben sich gefreut. Und mittlerweile sind die bei meinen Geschwistern verteilt, größtenteils. Also bei meinem Zwillingsbruder aus Köln, bei meiner Schwester aus Hannover und Krefeld. Die sind alle ganz, ganz happy irgendwie. Und die sind da mittlerweile, stehen die da. Und ich glaube, es ist zum Gewohnheitsrecht geworden, dass die auch nicht mehr hergeben wollen. Ne?
Das ist natürlich immer die Gefahr. Hast du in deiner Familie noch Platz für weitere Geschwister? Ich finde, mein Hände hätte noch Platz für so ein paar Designersessel. Aber ist es so, wenn man die dann woanders auch verteilt, dass man ab und zu mal durchtauscht? Also dass man zu Hause sagt so, ach ja, komm, der Eames-Chair, den habe ich jetzt irgendwie lange genug gesehen. Ich hole mir jetzt bei meinem Bruder mal den Whatever-Stuhl.
Nee, das tatsächlich noch nicht. Also habe ich oft drüber, ich denke da tatsächlich manchmal dran und denke, boah, hoffentlich geht es denen noch gut, den Stühlen und so, weil die haben ja mittlerweile alle auch Kinder und Hunde und so
die
weiter.
Die Stühle haben Kinder.
Die Stühle haben Kinder. ganz kleine Vitra, kennst du nicht, die Miniaturdinger?
Ja doch, genau, die kleinen.
Nee, und da denke ich mal, vielleicht geht es denen gut, aber dann denke ich, ach komm, ey, Hauptsache, die sollen ja auch leben irgendwie, ne, die Stühle.
Aber es schmerzt schon, ne? Also ich merke schon, dass da eine große emotionale Bindung
ist.
Ja,
voll. Und ich habe auch mal so eine Liste gemacht, um mir zumindest aufzuschreiben, dass ich noch irgendwie zusammenkriege, wo was ist irgendwie. Aber ich wollte jetzt mal auch ein bisschen, tatsächlich habe ich jetzt die Tage auch in Vorbereitung hier auf diesen Podcast, habe ich noch überlegt, wo was steht und ob ich nicht mal durchtausche tatsächlich, ne? Weil irgendwann sieht man sich ja so ein bisschen satt auch, ne?
Voll, und ich meine, man hat ja auch die Stücke, um sich daran zu erfreuen. Das
ist ja
eigentlich der Sinn der Sache,
ja.
Ne, dass man sich freut und sieht das Ganze. Aber gibt es eine gewisse Richtung, eine Design-Epoche oder irgendwas, wo du sagst, das fixt mich schon am meisten an? Also eher so Mid-Century, ich meine, da haben wir viele Design-Klassiker, die wir so kennen.
Mhm. Ja, also so Bauhaus, Mid-Century finde ich schon cool. Kann ich mich mit identifizieren.
Und wo holst du die immer? Bist du jemand, der dann auch neu kauft? Also man wird jetzt leider ja nicht jeden Tag auf dem Sperrmüll Designerstühle finden.
Ja, stimmt.
Oder hast du tatsächlich ganz oft einfach Glück, dass du die irgendwo für kleines Geld schießt?
Ja, also meistens schieße ich die ganz für kleines Geld irgendwie. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen auskennt, und das kommt ja zwangsläufig, wenn du dich damit beschäftigst irgendwie. Ich bin einmal im Jahr mit meiner Mutter auf so einer Designbörse in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ja.
Das sind riesengroße Lagerhallen. Und da bin ich schon seit, ist immer so um meinen Geburtstag
Gott,
rum,
da stehen
Anfang
so
Dezember.
In mehreren Etagen gestapelt, genau. In diesen Regalen stehen die geilsten Sachen.
Die geilsten Sachen. Und teilweise, glaube ich, klar sind das alles, klar sind es Händler irgendwie, größtenteils, aber manchmal machen die auch Pause und dann haben die ihre Kinder da irgendwie, die dann, und, keine Ahnung, also manchmal habe ich das Gefühl, hey, die wissen überhaupt nicht, was die da so komplett stehen haben. Und dann kannst du mitunter echt super Schnäppchen machen. Und mich stört doch nicht, wenn der eine kleine Katsche irgendwo hat, weißt du? Ich meine,
das ist doch mir, Geschichte.
Das, genau, das ist mir echt egal. Und dann kannst du wirklich super Dinger irgendwie
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du mit deiner Mutter so inkognito mit Sonnenbrille und so einem Trenchcoat durch die Messe läufst und wartest, oh, der Besitzer ist gerade weg, da ist wieder ein Kind, das keine Ahnung hat, was genau. Hallo, was wollen Sie denn für diesen billigen Stuhl da vorne haben?
der ist doch hässlich und kaputt.
Ja, ich weiß, da gibt's jemand, ich könnte was mit anfangen.
Werbung. Ihr merkt schon, Hendrik liebt einfach alles rund ums Einrichten und hat ein richtig gutes Auge dafür. Wenn aber auch ihr eure Lieblingsstücke so richtig schön in Szene setzen wollt, dann probiert das doch einfach mal digital aus, und zwar mit dem Brillux Raumdesigner. Da könnt ihr einfach ein Foto von eurem Zuhause hochladen und unterschiedlichste Wandfarben, Tapeten oder auch Wandgestaltungen ausprobieren. Und welches am Ende wird, das entscheidet ihr ganz alleine. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Aber manchmal ist es ja wirklich so, dass die Leute nicht wissen, was sie da verkaufen. Ja. Ich hab 6 Vitra-Stühle bei mir am Esstisch. Ganz klassisch, schwarze Schale, dann die Eiffel Tower, also diese...
So DARs oder was? Oder DSWs,
ja, genau,
oder so.
Genau. Und schön mit Messing, mit Chrom unten, ja, und so.
Das Eiffelgestell.
Und genau. Und hatte dann bei eBay, oder Kleinanzeigen, wie auch immer, gibt ja diverse Orte, wo man das quasi online secondhand shoppen kann. Ja. Und ich habe halt immer geguckt, ich liebe das, abends auf dem Sofa zu sitzen und einfach so zu gucken, okay, was haben die Leute da drin? Und dann habe ich gedacht, so 6 Stühle, die aussahen wie Vitra. Sie wurden nicht als diese beschrieben, aber die sahen wirklich gut aus. Und ich finde, man erkennt ja schon so die Replikate, obwohl es mittlerweile auch gute gibt. Naja, und dann habe ich sie angeschrieben und dann sage ich so, was wollen sie denn haben für die 6 Stühle? Ja, 200 Euro. Und ich sag, können Sie mir mal Fotos schicken, auch von unten drunter? Sie sagen, ja,
und du sagst, pro
dann sind
Stuhl?
So Aufkleber, die haben wir nicht abgekriegt. Und das sind Original-Vitra-Stühle von 2000. Und sie wollten, haben auch versucht, die Aufkleber abzumachen. Das ist normale Kunststoff. Ja. Aber es steht halt unten, sind noch die Original-Aufkleber drauf. Und sie sagt noch, ja, wir haben die nicht abbekommen, diese schäbigen Aufkleber. Und ich so, ach, ist nicht schlimm. Dankeschön.
Lass drauf. Schnäppchen. Mach ich selbst.
Ja, und die
haben auch für 6 Stühle 200 Euro. Ja, ja, okay, das ist natürlich wirklich ein Catch.
Aber das passiert halt so einmal im Jahr. Ja. Ungefähr so, wie das so ein Ames-Chair irgendwie beim Sperrmüll steht.
Ja, das ist geil.
Manchmal muss man einfach Glück haben und die Augen offen halten.
Und kennst du Ode und Dyke? Du kommst ja aus Köln, ne? Kennst du die beiden? Ode Dyke heißen die. Ode Dyke sind so 2 Second-Hand-Händler von so Antiquitätenhändler. Mega.
Also, bist du gut connected so mit so Stuhlhändlern?
Ja.
Sagt man das so?
Stuhlhändler. Ja, Stuhlhändler. Ja, glaub schon. Also ich kenne mittlerweile so meine Adressen, wo man die kaufen kann. In Krefeld, da wo ich herkomme, eigentlich kenne ich ein paar. In Köln mittlerweile auch Ode Dyke ist Bombe. Also ich weiß gar nicht, ob man das droppen darf jetzt hier, aber die sind...
Das ist egal, ich schreibe sie mir direkt auf.
Ja, schreib sie auf und dann bestellst du eine Grüße. Und da kommst du in die Lagerhalle rein, dann machen die das auf und denkst so, Alter, denkst du, wie krass ist das denn? Also da ist noch diese Designbörse in Witz gegen. Wirklich.
Es gibt wirklich coole Sachen. Und ich finde auch, ja, so Stühle oder so Designer-Schätzchen, man erfreut sich halt daran.
Ja, total.
Und wenn du sie, man muss es sich leisten können, keine Frage. Oder man muss halt wirklich großes Glück haben. Aber sag mal, den Stuhl, den du heute netterweise hier mit angekarrt hast, steht der bei dir zu Hause oder in der Praxis?
Nee, der steht zu Hause.
Wie sieht es denn dann zu Hause aus, wenn die Praxis schon so durchgestylt ist?
Ja, zu Hause ist, ich würde gar nicht sagen, das ist gar nicht so durchgestylt irgendwie. Ich habe auch zum Beispiel eine Couch von Ikea. Muss dir nicht vorstellen, dass alles jetzt, wie gesagt, total durchgestaged ist. Absolut nicht. Aber ich glaube schon, dass man, wenn man reinkommt, dass man sieht, dass jemand da irgendwie sich für interessiert. Das ganz bestimmt.
Wohnt ihr in einer Wohnung, Haus?
Ein Haus haben wir. Ein Haus.
Und klassisch so 50er. Ich bin jetzt natürlich neugierig. Ich will Bilder in meinem Kopf haben.
Ja, das ist ein ganz interessantes Haus. Und zwar ist es 2015 von so einem ganz bekannten Designer hier aus Münster entworfen worden und auf 2 Endgrundstücke draufgebaut worden. Ist so ein Dreieckshaus. Ist dreieckig.
Ach, krass.
Und deswegen natürlich manchmal mit dem Stellen ein bisschen schwierig, weil die Ecken, die sind innen drin nicht ganz spitz, aber abgerundet, aber laufen schon zu. Das heißt, da könntest du keine Bilder hängen oder sowas.
War schön, dass du gerade gesagt hast, ach, zu Hause ist gar nicht so besonders. Also wir haben ein Architektenhaus, ein Dreieckshaus mit abgerundeten Ecken. Und so, ja, okay. Aber das ist dann, also das heißt, es ist auf jeden Fall von außen auch schon wahrscheinlich ein Hingucker. Oder
ja, voll. Das ist nämlich jetzt ganz komplett schwarz gestrichen. Ne?
Geil.
Das sieht richtig geil aus.
Wie haben die Nachbarn reagiert?
Ja, fand ich schon strange. Also die Münsteraner, Nachbarn, die da in diesem Viertel wohnen, da gibt es zum Glück keinen Bebauungsplan, dass das irgendwie alles geklinkert sein muss oder so. Man kann also selber die Farben wählen. Und ja, da haben wir gedacht so irgendwie, ja, dann machen wir einfach mal was anderes. Und das ist richtig geil. Das hat es mal richtig aufgewertet,
nachdem
das schwarz gemacht wurde. Und dann die Lampen auch alle dunkel oder fast schwarz.
Ich finde aber generell so dunkle Farben, also ich arbeite auch total viel mit Schwarz und die meisten trauen sich ja nicht dran, weil sie immer denken, so dieses Vorurteil, schwarz macht klein, schwarz engt ein.
Stimmt gar
nicht.
Schwarz
hat super viel Tiefe und gerade, was du sagst, auch von außen. Ich habe so ein kleines Reihenhäuschen aus den 50ern, gar nicht mal so schön, wirklich von außen. Das war so orange verklinkert, aber so richtig, richtig hässlich verklinkert, ne, so im Nachgang. Und das habe ich dann Anthrazit streichen lassen, wie du auch, Lampen ausgetauscht. Und das Ding sieht irgendwie aus wie so ein kleines Designerhäuschen. Also ja, das macht schon viel
her. Macht viel aus, ja.
Genau, aber natürlich schlucken die Leute erstmal und denken so, der kann doch jetzt nicht, der Zahnarzt, der Verrückte, der kann das doch jetzt nicht in schwarz machen.
Natürlich, ganz genau. Aber hab ich auch lange überlegt, aber ich finde, davon muss man sich irgendwie frei machen. Weiß ich nicht. Also,
absolut. Ja. Außerdem sieht vor schwarz immer alles gut aus.
Genau.
Es ist einfach so. Selbst wenn wir mal nackt vorm Spiegel stehen. Aber gut, lassen wir das. Anderes Thema. Bei euch drin, du hast eben schon gesagt, man kommt so rein und irgendwie sieht man, dass jemand da wohnt, der eine Design-Affinität hat oder ein ja, Gespür für Ästhetik. Ist das eher sehr clean? Ist es da auch industriell bei euch drin, wenn wir jetzt so von der Praxis rübergehen mit Beton und Stahl und sowas?
Ist gar nicht clean. Nee, clean ist überhaupt nicht. Also generell, das Haus ist so ein Bauhaus. Das ist ja schon clean an sich. Von den Formen und von so wie es gebaut war. Also ganz cleane Lampen sind überall, nur so Röhren, die überall verteilt von der Decke runterkommen. Das ist schon ein bisschen clean. Und wir haben auch einen Steinboden, wo ich anfangs ein bisschen mit gehadert habe. So ein anthrazitfarbener Steinboden, aber große Platten, ganz hochwertig gemacht. Wollte ich anfangs eigentlich sofort ein Holz drüber legen und so weiter. Jetzt bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil die Wärme. Und so holt man sich halt auch über Pflanzen, über Bücher.
Ja, du hast die Möglichkeit ja auch mal mit bunten Akzenten zu arbeiten, ne? Sei es in Kunst oder Kunst, in Designerstücken.
Genau, Kunst habe ich auch wirklich schöne Kunst über die Jahre auch so zusammengetragen. Kissen kannst du viel mitmachen, Decken kannst du viel mitmachen.
Also ist ja super, weil die kann man immer schön austauschen für kleines Geld.
Ja, eben,
und zack, hast du einen neuen
Ja,
Look.
Genau. Nee, also clean ist überhaupt nicht. Und ist auch so, dass meine Frau da nicht so das Interesse dran hatte vorher, sagen wir mal. Die war auch schön eingerichtet, um Gottes Willen.
Aber du bist die Dekotante bei euch.
Ich bin die 100% die Dekotante.
Das finde ich sehr sympathisch.
Und sie sagt mal, das ist so uniform, ne? Wenn du jetzt da wieder ein USM hinstellen willst oder was, dann sage ich, ja gut, aber uniform ist ja nur die Gesamtheit irgendwie. Aber wenn man das doch individuell gestaltet, dann habe ich zum Beispiel das in verschiedenen Farben folieren lassen oder ich habe einen alten Zahnarztschrank mitgenommen, weißt du, diese Beige-Sachen,
die
solche Sachen. Und wenn man sowas irgendwie kombiniert, die das als Bar macht zum Beispiel, dann ist es schon nicht mehr uniform.
Ne? Ja, so eine Persönlichkeit verleiht, ne? Das ist ja eh die Kunst, stelle ich es einfach hin. Oder stelle ich es da hin und gebe dem ein Leben.
Ja, genau.
Gebe dem einen Rahmen, einen Moment.
Und manchmal reicht es ja aus, wenn du es ein bisschen drehst alleine schon, dass es irgendwie nicht mehr uniform ist, sondern dass es irgendwie schon anders aussieht. Ne?
So, auf meiner Karte steht ein sehr spannender Punkt, was das Thema anbelangt. Du hast nämlich gerade deine Frau ja schon angesprochen. Ich gehe davon aus, dass es sich um sie handelt. Designkompromisse im Zusammenlegen Leben mit Ordnungsmuffel.
Ja, also da muss ich mir ist dünnes Eis. Ne?
Schöne Grüße nach Hause.
Ja, also, vielleicht ist es auch durch meinen Beruf bedingt oder was.
Wie kommst du jetzt wieder raus aus der Geschichte?
Du merkst fast gar nicht so, oder?
Ich merk schon.
Also es ist so, dass ich durch den Beruf irgendwie, was weiß ich, ich mag schon, wenn es
ordentlich in Reih und Glied und weiß ist.
Ja, vielleicht nicht ganz so krass in weiß nicht, aber das ist ja der typische Konfliktpunkt, was wahrscheinlich viele Paare haben, wo es umgekehrt ist. Und ich finde, man hat ja schon schöne Sachen, schön arrangiert irgendwie. Es muss kein Museum sein, überhaupt nicht. Aber es wirkt nur noch halb so, wenn da 5 Decken drüber liegen.
Es ist so all about the details, ne?
Ja.
An vielen Stellen.
Ja, genau.
Aber ich muss jetzt wirklich mal für deine Frau hier die Lanze brechen. Ich liebe Design und bei mir ist auch alles irgendwie so durchdacht. Und wenn Leute kommen, ist das picobello, ne? Meine Küche, Wohnzimmer, alles ist so, nicht noch eine Vase dahin. Das ist zu viel. Aber ich bin halt der maximale Chaot. Ich komme rein und dann erstmal das da hinlegen und dann sitze ich abends und denke so, wer räumt das jetzt auf?
Ja.
Also,
das bin dann ich.
Ja, schön.
Ne? Das tue ich dann ja auch. Und auch mittlerweile ohne.
Gib dir den Schlüssel von mir.
Ja, gerne. Komm ich gerne mal vorbei.
Zum
Aufräumen vorbei. Aber da meckere ich auch gar nicht mehr drüber mittlerweile. Ich will ja auch darüber gar nicht streiten und so weiter. Und ich liebe sie, wie sie ist. Ist ja gar keine Frage. Aber trotzdem hat man ja mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag, wie es ist. Und dann denke ich so, wenn sie doch weiß, dass mir das wichtig ist, warum hat sie jetzt wieder darüber geballert? Aber das ist das typische Beziehungsding. Ne? Das ist
also, aber wenn es nur das ist, weißt
ja,
du?
Ja, viel mehr ist nicht. Ne? Also ist schon, das ist schon sonst
aber alles. Aber ich stelle mir jetzt schon vor, wie du so abends so über den Steinboden schlenderst und hast so ein Glas Wein in der Hand, dann stehst du so vor einem Stuhl und dann wird der immer so ein Zentimeter mehr nach links, nach rechts.
So schätzt du mich ein?
Ist es so?
Nein.
Ja, aber das, ich bin genauso. Dass ich manchmal, wenn ich so Ecken einrichte,
ach so, ja, so ich verstell schon.
Dann machen manchmal so kleine Zentimeter irgendwas aus. Ist es so die Negativabstände und sowas?
Und wir haben ja auch einen Sohn, natürlich soll der auch spielen in den Räumlichkeiten, wie er will. Klar. Aber es ist doch wohl legitim.
Aber mit Grenzen.
Mit Grenzen. Und wenn ich dann abends nach Hause komme und das einfach wieder aufräume, ich werde es ja wohl aufräumen dürfen. Darum geht es ja nur. Ich lasse es mich doch aufräumen. Ich meckere ja gar nicht. Ich mache es ja nachher. Ich räume es halt einfach danach.
Und jetzt sitzen so viele wahrscheinlich gerade da und hören den Podcast und denken, mein Gott, ich will auch so einen Kerl. Wo gibt's die? Wo gibt's? In Münster?
In Münster.
In Münster, im, ja. Wie heißt das? Im Bullen? Letzter Bulle? Nee, wo war
Bullenkopf.
Der? Im Bullenkopf. Da hätte man die aufreißen können.
Grüße gehen raus
zu spät. An den Bullenkopf. Aber bei euch zu Hause ist noch nie was passiert. Also ich meine, mit so einem kleinen Raudi da zu Hause. Irgendwann werden ja auch die Wände angemalt und so.
Ja, doch.
Ja, gab's? Ja,
gab's, klar. Klassiker. Auf jeden Fall hat er schon mal die Wände angemalt, aber dann haben wir einfach drüber gestrichen wieder oder mit so, es gibt ja wie so Schmutzradierer
ja,
und
ja,
so.
Ja.
Das ist schon okay, aber was mich ein bisschen schon gestört hatte, sagen wir mal.
Ich merke, die Stimmung kippt.
Ja, die Stimmung kippt. Er hatte mit so, kennst du so, so Sticker, so verschiedene, also die heute, also
wir haben ja
früher
klar.
Schon gern gestickert irgendwie.
Ja.
Ja. Und es gibt ja qualitativ ganz unterschiedliche Sticker. Es gibt super Sticker, die du leicht, also ich spreche vom Entfernen.
Ne?
Ja, und da hat er auf mein foliertes USM, was ich mir in Gelb beim Autofolierer farbfolieren lassen, in der Farbe, wie ich es haben wollte, hatte halt in einem Anfall von Spielen, hat er den komplett mit Dinosaurier-Stickern vollgestickert. Komplett.
Ich wollte gerade fragen, waren es wenigstens schöne Sticker?
Ja, coole ja? Sticker, so. Aber, boah, und die hast du nicht mehr abgekriegt. Wirklich nicht mehr, weil,
ja, gut,
weil
er diese ist,
genau,
klar.
Ja, und da habe ich jetzt heute, habe ich jeden Tag noch, wenn ich darauf vorbeigehe, habe ich so die Side-Eyes irgendwie so da drauf und sehe immer noch so die kleinen, die Kleberreste.
Sind die Dinos noch drauf? Nee, nur die Reste dann.
Nee, die habe ich nur die Kleberreste.
Aber gut, das Gute ist, es ist ja foliert. Das heißt, das Original ist eigentlich geschützt.
Ja, es ist auch nicht so schön, das Original. Das
ja,
ist,
und man könnte es ja, nochmal. Ja.
Nee, sonst ist nie was passiert, sonst hat er nichts.
Warte mal ab, wenn du gleich nach Hause kommst.
Das kann sein. Aber ich selber habe zu Hause bei mir, hat meine Mutter erzählt, mit meinem Zwillingsbruder zusammen, wir waren ja immer zwei und sehr stark, die zwei Teufel.
Seid ihr ein Eich?
Nee, zwei Eich.
Aber
mit denen zusammen haben wir die, eine grüne Ledercouch von meinen Eltern, komplett von oben bis unten mit Kuli.
Ach shit.
Haben wir die, als wir gerade im krabbelfähigen und schreibfähigen Alter waren, komplett platt gemacht. Ja, das muss wohl... Mama wollte immer mal Fotos, hast ja nichts digital,
ja,
wollte
klar.
Immer Fotos raussuchen, aber habe ich noch nicht gesehen. Das muss grauenhaft ausgesehen haben.
Ich meine, deiner Jugend 1921, da war das ja noch. Noch nicht so mit Fotografie.
Ja, genau. Nee, aber deswegen, ey, alles cool. Das gehört dazu, ne?
Ja, mein Gott, das sind doch so die Geschichten. Ich weiß, dass ich mal, wir hatten ein Haus früher mit so einem relativ teuren Zaun, der war aber aus so Drähten, ein bisschen wie so ein Maschendrahtzaun, aber es war irgendwas fancy, besonders, keine Ahnung. Und das war, nebendran hat mein bester Freund gewohnt, Patrick, liebe Grüße an dieser Stelle. Und wir waren es immer leid, vorne rum zu den anderen zu laufen.
Verständlich.
Und irgendwann hing immer so eine ganz schäbige, gewachste Tischdecke, kennst du diese Außentischdecke?
Ja, klar.
Hing immer über dem Zaun und meine Mutter hat immer gesagt, was spielt ihr denn da, warum hängt immer die Tischdecke? Ich sage, ja, das ist unser Zelt. Und irgendwann haben die diese Tischdecke weggemacht und wir haben halt den kompletten Zaun einfach aufgeschnitten, damit wir halt da hinten immer rüber vom einen Garten in den anderen laufen können. Oh, das gab vielleicht ein bisschen Ärger.
Ja, vielleicht.
Eigenes Haus gleich Leidenschaft ausleben steht hier als nächster Punkt. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt dieses Architektenhaus gekauft. Wie lange seid ihr da? Also wann habt ihr das gekauft?
Mit dem Geburt meines Sohnes 2021.
Also auch noch gar nicht so lange. Aber was hat das dann für jemanden wie dich, der eigentlich schon seit der Jugend so eine Design-Affinität hat, so den Blick für das Besondere, was hat das mit dir gemacht, dass du auf einmal so ein Space hattest, in dem du ja dich irgendwie auch ausleben kannst?
Ja, das war Hammer, muss ich echt sagen. Das war richtig schön. Das war für mich mit ein Entscheidungsgrund zu sagen, komm, wir machen das jetzt. Das ist ja immer so ein Ding, du denkst, hey, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, soll ich das Haus kaufen oder nicht oder finanzieren natürlich. Zinsen waren gut auch, muss man sagen, zu der Zeit. Ne? Bombe im Nachhinein. Aber das
Und waren noch ein paar andere Stühle drin dann.
Ja, nee, genau. aber da habe ich halt so, weiß ich auch nicht, man hadert ja immer so ein bisschen. Soll man es machen, soll man es nicht machen? So eine starke Belastung noch, die Praxis im Hintergrund. Und ja, aber am Endeffekt hat meine Frau gesagt, komm, dann machen wir jetzt einfach. Und dann wirst du sehen, du wirst es nicht bereuen. Und du sagst ja auch, du willst ja auch, du redest immer mit mir über deine ganzen Sachen, dein Interior und so. Du kannst einfach machen, was du willst. Und das war echt cool.
Muss ich sagen. Das und da ist aber hat sie auch eine mich gefährliche auch Aussage.
Nee, sie hat mich, da muss ich auch wirklich eine Lanze für sie brechen. Sie hat mich komplett machen lassen, wie ich möchte. Hat natürlich so ein, zwei Vetos eingelegt, klar. Aber wäre auch komisch, wenn nicht. Aber das war cool.
Bist du schon mal nach Hause gekommen mit so einem Stück oder mit so einem Stuhl oder irgendwas und sie hat gesagt, auf gar keinen Fall. Weil nicht jedes Design ist ja auch unbedingt immer in jedem Auge schön.
So. Ja, klar.
Was war das?
Das war so ein Mariposa-Chair, so ein Butterfly-Chair. Ist das der, so ein, der steht so über, unten über Kreuz, ist so ein Liegestuhl mehr oder weniger. Und der sieht aus wie so ein Schmetterling, Butterfly-Chair heißt der, von Mariposa.
Und den fand sie?
Den fand sie super hässlich. Hat sie auch gesagt, auf keinen Fall. Ne? Oder meine, ich habe eine super schöne Lampe von Ingo Maurer, Zettels heißt die. Die hat so ganz viele verschiedene Zettel, wo man,
wo man super
draufschreiben kann und so. Keine Chance, liegt im Keller.
Du kannst ja in die Praxis hängen für die Rezepte.
Oder zu Bewertungen. Hol dich die Rezepte an der Lampe ab. Ja, stimmt, genau. Das wäre ganz cool.
Ich finde, das passt auch schon wieder zu deiner Geschichte.
Das sind witzige Ideen.
Ja, herrlich. Und wo ist der Butterfly-Chair dann gelandet?
Im Keller.
Der steht jetzt im Keller?
Ja.
Und der Keller ist voll?
Ja. Das ist bescheuert. Aber ja. Komm doch mal rum.
Ja, vielleicht leih ich mir mal was aus. Du solltest so ein Chair-Ring-System machen. Wow. Wir haben ja eine neue Business-Idee.
Chair-Ring-Modell.
Gut, dass es niemand mitbekommen hat.
Geil. Ja, das könnte ich tatsächlich. Aber nee, so ein paar Sachen, die werden dem nicht gerecht. Die sollten, also da, wo sie momentan liegen oder sind, da studert man auch so ein bisschen. Ne?
Ja, aber du kannst ja auch nicht alles vorstellen. Dann geht halt auch so der Wert des Einzelnen in der Optik irgendwie verloren. Genau. Ne? Bei deinem Haus, gab es sowas, wo du sagst, okay, das war wirklich so ein Traum, den habe ich mir dann erfüllt?
Ja, Farben an den Wänden tatsächlich irgendwie. Ne? Oder Tapeten. Abgefahrene farbige Tapeten. Es gibt so eine Gucci-Tapete, die ich immer geil fand, tatsächlich. Da sind so.
Das finde ich ein bisschen Porno, dass du jetzt damit um die Ecke kommst.
Kennst du die? Das ist so eine dunkelgrüne Tapete und da sind so Schwäne drauf. Hört sich jetzt fancy an. Ist auch fancy, aber passt mega rein, zum Beispiel in
das Schlafzimmer. Das hast du aus Fototapeten bei dir? Oder so
Print-Tapeten. So Print-Tapeten, genau. Ja, hört sich, kann auch schnell scheiße aussehen.
Aber ist ein cooles Feature, also wenn es gut eingesetzt ist.
Genau, wenn es gut eingesetzt ist. Und das ist wirklich eine Hammer-Qualität von der Tapete. Und merkst du sofort, wenn du da drüber gehst, okay, das ist Qualität. Das fand ich immer cool. Nur dann ist leider aus unserem, wie das dann auch so ist im Haus, aus unserem Schlafzimmer, wo das drin war, dann das Kinderzimmer von Louis geworden.
Und umgekehrt, wir haben getauscht.
Der Trainer an der Wand, der arme Kerl. Aber die sind mittlerweile zu Dinosauriern umgemalt worden.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Die gute Gucci-Tapete, Gucci ist halt mal Chanel vorbei, dann an dieser Stelle.
Ja, oder auch andere. Wir haben auch eine Wand innen drin auch dunkel gemacht. Dann habe ich ein großes Regal nur aus Büchern quasi. Aber die aus so freie liegende. Kennst du die Regale, wo die Bücher so aussehen, als würden sie schweben? Und die habe ich dann freakyweise noch nach Farben sortiert. Und das sieht richtig geil, das sieht richtig cool aus irgendwie. Ne?
Das ist immer, ich habe das letztens gesehen, dass das so ein krasser Trend ist, jetzt alles nach Farben zu sortieren.
So ja, habe ich irgendwo auch gesehen und so ein japanischer Aufräumtrend irgendwie.
Ja, dann, ja.
Aber das war damals schon unbewusst.
Bist du quasi die Marie Kondo von
Münster? Ja, genau. Ruf mich mal an, komm ich mal rein.
Das mache ich. Das mit dem Aufräumen.
Ja, also 90% ausgemistet. 90% ist ausgemistet.
Ich habe gar nicht so viele Bücher, dass ein Regenbogen entstehen könnte. Das ist immer, ich schlafe immer direkt ein, wenn ich lese.
Ja.
Ja, es ist irgendwie, keine Ahnung, zwei Seiten und dann bin ich weg.
Echt?
Ja,
geht ist eigentlich, nicht. Eigentlich schön.
Ja, liebe Gott hat gesagt, ich soll nicht lesen.
Du sollst nicht lesen.
Du sollst nur reden
und gucken. Okay. Nee, das habe ich tatsächlich gemacht, ja, und generell alles traut man sich da halt so ein bisschen, auch mal eine coole Armatur irgendwie, ne, in der Küche oder im Badezimmer irgendwie, Occhio-Lampe zum Beispiel irgendwie an die Wand, ne? Die ist ja so eine vertikale nach oben
abspannt. So ein Klassiker. Auch schon Klassiker. Die mit den Kugeln, mit
den Glaskugeln. Ja, genau, mit Glaskugeln. So. Die kaufst du natürlich nicht für eine Mietwohnung irgendwie. Ne? Und oft sind ja auch die Diskussionen einfach, was man ja verstehen kann mit den Vermietern, dass sie sagen, ey, wieder so herstellen,
wie es war.
Und dann, keine Ahnung, oder die Küche einen farbigen Herd zum Beispiel da reinmachen oder sowas. Ne?
Habt ihr einen farbigen Herd?
Nee, haben wir nicht, aber das steht als nächstes an.
Kennst an der Stelle kann ich dir aber nur einen Tipp geben, den Herd nicht folieren. Wenn er bunt werden soll.
Nee, es gibt so von Smack so eine ganz coole Edition. Ne? Die wollen die Küche jetzt als nächstes so ein bisschen auch in Schwarzstahl verkleiden lassen von dem gleichen Handwerker, der unsere Treppe gebaut hat. Der übrigens, als wir das Reinhard, liebe Grüße, Hammer.
Liebe Grüße, also, Reinhard.
Also ein Handwerker, Wahnsinn. Der kam rein und wir hatten ja die alte Treppe komplett rausgerissen, da war nur so ein Treppenloch da noch. Und ich wollte immer eine Schwarzstahltreppe haben, hatte ich irgendwo bei Pinterest gesehen oder so. Und dann kam der rein, Reinhard, und hat das irgendwie so innerhalb von 10 Minuten so mit dem normalen Zollstock so ausgemessen irgendwie. Ne? Zack, 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 zack. Und sagte dann, ja, wollt ihr nochmal nach 4 Wochen oder so, wollt ihr nochmal gucken, kommen, wie sie aussieht. Sind wir zudem nach Ottibotti gefahren, nach Ottmarsbocholt.
Ottibotti?
Ja, so ein Vorort. In seine, und dann lag die da irgendwie schon so halb, habe ich gesagt, ey, oh mein Gott, die ist ja schon fast fertig, Reinhard, irgendwie, ne? Ja, lass mich mal machen. Ich sag, bist du sicher, dass die passt irgendwie? Ein Riesenmonster, ne? Hat er das irgendwie in 2 Teile gesägt, durchs Treppenhaus gebracht, hat die angebracht und die hat perfekt gepasst, auf den Millimeter genau gepasst.
Das sind Künstler.
Das hat mich so beeindruckt irgendwie. Ich meine, ich rede natürlich oft über Millimeter so, wenn ich eine Krone mache, muss die natürlich perfekt passen, klar.
Im besten Falle wäre das so.
Ja, aber bei so einem großen Objekt irgendwie, das nur durch Messen und durch Vorstellungskraft so hinzukriegen.
Ja, Handwerkskunst.
Wahnsinn,
ne?
Und das wirklich du Kunst, ehrlich, wirklich Kunst.
So. Bist du eigentlich das erste Mal in so einem Podcast oder?
Ich habe schon einmal einen anderen Podcast gemacht.
Und so generell Medienerfahrung? Ich meine, wir haben ja ein paar Kameras hier.
Nee, ich habe einmal im Tatort mitgespielt.
Oh, als Leiche?
Der hieß tatsächlich,
das ist so der Klassiker,
Dankeschön,
oder?
Dankeschön.
Du wärst eine sehr, sehr nette Leiche gewesen, ich bin mir ziemlich sicher.
Der Tatort hieß auch Eine Leiche zu viel und der wurde damals in Anatomie gedreht, als ich noch studiert habe. Und da habe ich einen Nebenjob gehabt als... habe die anderen jüngeren Studenten ausgebildet beim Leichen präparieren.
Also das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Das ist so schön, weißt du, wenn wir von einem Nebenjob sprechen, dann reden wir vom Kellnern. Und die sind, nein, ich habe hier ein paar Leichen aufgeschnitten. Und
ja, so, das war ganz cool. Also es war ein super, hast du selber noch was gelernt, du musst ja die Prüfung auch machen und die Semester drunter, die konnte man so ein bisschen anleiten dann dabei. Ne? Das hat
Du
hat
musst
Spaß
als
gemacht.
Zahn, also wenn du Medizin
studierst. In Münster musst du alles machen. Also in Münster und München, ach, soweit krass. Ich weiß, musst du Kopf, also in anderen, mein Zwillingsbruder hat ja auch Zahnmedizin studiert und der musste nur Kopf-Hals machen, der war in Marburg. Okay. Der musste also nur am Kopf machen.
Ist ja ein bisschen angenehmer,
muss,
ne? So ein kleines Gehirn auseinandernehmen.
Ja,
und so.
Das ist deutlich angenehmer, ja? Obwohl das sehr komplex ist, weil da die Nerven sehr klein sind und sehr viele Kopfnerven sind. Aber die musst du alle frei präparieren und das Fettgewebe dann davon entfernen. Das ist schon speziell. Aber auch super interessant.
Also da sind wir wieder beim Anfang. Ich habe ja gesagt, es hat auch was Masochistisches, euer Job. Aber naja, gut. Aber wofür präpariert man denn dann Leichen? Also, dass man die...
Zu so Lehrzwecken.
Ach so, okay. Dass man einfach für die Medizin.
Jetzt ja, genau.
Nicht, weil die irgendwo ausgestellt
werden. Nein. Nicht irgendwie Körperwelten oder so. Einfach nur für die... Also, die Leute stellen sich selber zur Verfügung für die Lehre in der Medizin. Und da steht in dem ganz alter... toller Anatomiesaal und da steht in Mosaik, gekachelt an der Wand steht, Motu ist vivus docent, also die Toten lehren die Lebenden. Das ist, also wenn du da reinkommst...
Das hört sich an wie in so einem Film, also stellt man sich
ja
irgendwie...
Ja, und deswegen haben die auch da gedreht, ne? Deswegen haben die auch in der Anatomie gedreht und der hieß Eine Leiche zu viel, also das heißt, in der Anatomie hat der Mörder die eine Leiche untergeschoben noch.
Und was war deine Rolle?
Ich war einmal Student, auch, also der da stand. Und zweites Mal war ich noch, haben die gefragt, ob jemand noch Barkeeper-Erfahrung hatte. Und ich habe immer lange Zeit als Nebenjob, ein Barkeeper war ich noch, als Nebenjob.
Also hast nicht nur Leichen auseinander gebastelt?
Nee, habe auch normale Sachen gemacht. Dann war ich ein Bartender. Und deswegen ist das Problem, dass ich mit in Kameras gucken, da habe ich ein kleines Trauma erlitten.
Du hast den Dreh quasi
mehrfach aufgehängt. Ja, oh. Fast. Also der Kameramann, ey, der war richtig aggressiv nachher, ne? Weil immer, als wir die Bar-Szene gedreht haben und dann musste ich immer nur so Gläser polieren und ich sollte mich nicht einmischen natürlich in die Szene, weil die Hauptakteure haben an meiner Theke gesessen und was getrunken. Und da habe ich mir selber eine kleine Nebenrolle eingebaut. Ich gesagt, darf ich Ihnen noch was zu trinken anbieten? Und so. Beim ersten Mal sagt er schon so, danke, nein. So, war der noch cool. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, wieder gesagt, ja, kann ich nur was
richtig sauer dann.
Ja, klar. Und dann war so ein rotes Licht auf diese Handkamera, die der hatte irgendwie. Und immer, wenn ich dieses rote Licht sah, war es quasi wie ein Zwang, immer in die Kamera zu gucken. Irgendwie hat er gesagt, pass mal auf, hat er gesagt. Du bist hier kein Hauptdarsteller, ne? Sagt er, du bist wirklich ein Statist. Nur einmal und wir tauschen dich aus. Ne?
Dann hast du gesagt, dann schmeiß ich jetzt hier hin.
Nee, ich hab's dann irgendwie, dann sehr relativ unnatürlich dann nachher mich selber empfunden im Fernsehen, weil ich halt so...
Gibt es den noch in der Mediathek?
Eine Leiche zu viel.
Ja, gucken wir uns mal an.
Ja, guck mal.
Aber wo du gerade sagtest, so mit Nebenjob, ja, wir haben dann da die Leichen auseinandergenommen und so weiter. Ich muss dann nochmal drauf zurück. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich sehr viele Freunde habe, die auch Zahnärzte sind.
Ja.
Lustigerweise, also die Auswahl meiner ärztlichen Freunde, ich weiß auch nicht, die hätte ich besser planen können. Ein Allgemeinmediziner oder so wäre auch nicht schlecht gewesen. Oder das braucht man demnächst noch, na egal. Und die haben mir immer erzählt, wenn ich dann sage, dass ich so Schiss habe vom Zahnarzt. Also wirklich, ich bin echt so ein kleiner Schisser. Ich bin maximal angespannt. Dann sagen die, ach ja, wir haben uns im Studium gegenseitig die Spritzen da reingejagt und haben da ausprobiert. Ist es wirklich so, dass man dann da, trifft man sich so und sagt so, ey Buddy, komm mal her, ich wollte mal ganz kurz hier nochmal die F13 setzen bei dir.
Nee, natürlich nicht freiwillig. Ne? Das gehört zum Auskultando-Kurs dazu. Heißt ja zum
wie
Spritzen.
Heißt das?
Auskultando.
Das hört sich an wie so eine neue Zumba-Reihe oder sowas.
Ist leider nicht. Das ist tatsächlich eine mit richtigem Anästhetikum tatsächlich gegenseitig das Spritzen. Und wenn du es noch nie gemacht hast und du weißt genau, du bist mit deinem Kumpel, der Hayopai, der noch nie selber eine Spritze gesetzt hat, dann kommt er so mit der Spritze an irgendwie. Dann wartet man nur auf den Schmerz quasi. Denn Spritzen hat ja sehr viel zu tun mit Technik einfach. Ne?
Ja, du musst ja auch den Nerv treffen. Aber kann da nicht auch was schief gehen?
Ja,
deswegen sind so viele Zahnärzte halbseitig gelähmt. Also aus dem Studium.
Wenn dann aus dem Studium, ja.
Ja, krass, ey. Ich finde das wirklich faszinierend, weil man denkt ja gar nicht darüber nach.
Doch, man muss ja wissen, was man dem Patienten antut, ne?
Nee, das, ja klar, aber auch so generell, was du auch gerade sagtest, dass man eben auch den ganzen Körper irgendwie mit auseinandernehmen muss und
ja, das ist aber, das ist nicht an jeder Uni so. Das ist in Münster ist es aber so tatsächlich.
Ich guck mal gerade, was noch hier auf meinem schlauen Zettel steht, aber ich glaube, wir haben da schon ganz schön viel abgearbeitet. Gut connected mit Stuhldealern. Das hört sich auch so geil an, Stuhldealer. Und keine gewöhnliche Zahnarztpraxis auch. Gibt es ein Designstück, wo du sagst, das ist wirklich für mich, also da hängen so viele Emotionen dran, das ist so mein zweites Kind so ein bisschen?
Boah, könnte ich jetzt, wüsste ich gar nicht, welches ich jetzt rausnehmen sollte irgendwie. Der ist mir schon wichtig irgendwie, den finde ich schon cool. Den habe ich auch noch einmal in schwarz, den habe ich weniger Emotionen.
Das ist so der Klassiker, den man so kennt, ne?
Ja, habe ich weniger mit, also den mag ich schon. Und es gibt so einen Winged Chair, den habe ich, war das erste Stück, was ich mir gekauft hatte mal, von Kita, dem Designer Kita. Den kannst du so ausklappen, das ist so ein Lounge-Chair und den
kann man
ausklappen. Und der hat auch so Art Mickey-Maus-Ohren. Und Mickey-Maus-Stuhl habe ich noch, den finde ich auch cool, den liebe ich auch. Der hat so Mickey-Maus-Füße, kennst du den? So einen Lederstuhl und der hat so wie so
aber
Schuhe
von Mickey-Maus. Ich bin so begeistert, wenn du erzählst, weil man spürt, dass du dir so das Kind in dir bewahrt hast. So mit dieser Freude, ja, aber das ist ja genau das, was, glaube ich, viele von uns, die jetzt auch zuhören haben, dass man, ob das jetzt Designersachen sind oder was anderes, aber dass man so eine gewisse Leidenschaft hat, die es immer wieder schafft, einen mal so aus dem Alltag rauszuholen und einem so dieses Funkeln in die Augen zu zaubern. Und das ist ja sowas, so das innere Kind, was wir manchmal dann auch an die Hand nehmen und uns zu so einer Freude, so eine Unbeschwertheit irgendwie bringt. Ja. Und ich finde, das strahlst du total aus, wenn du so erzählst.
Das ist nett, danke.
Ja. Das ist schön.
Nee, das mache ich, das finde ich auch interessant. Ich lese auch viel abends noch so und darüber und gucke auch super gerne auf Netflix oder so, gibt es ja auch so Interior-Serien, ne? So
Einrichtungsgeschichten.
So Einrichtungsgeschichten und so finde ich alles irgendwie interessant, weiß ich auch nicht.
Also ich würde sagen, wir halten fest. Ich komme mal zu dir, guck mal, was da im Keller so rumfliegt, was weg kann.
Okay.
Nimm mich mit als Barkeeper vor der Kamera. Da gucken wir noch, ob die Karriere weitergeht. Und ansonsten möchte ich unbedingt mal die Praxis sehen.
Ja, gerne. Also du bist herzlich eingeladen. Ich freue mich, wenn du mal kommst.
Ja, hört sich wirklich super
spannend
an. Also
auch zum Gucken oder mal eine Zahnreinigung oder wie, was du
möchtest. Habe ich es nötig
oder?
Hier, guck mal?
Überhaupt nicht, habe ich dir gesagt. Überhaupt nicht.
Ah, ist doch
eine Amalgam können wir austauschen, sonst ist perfekt.
Ja, okay. Dass ich mal im Podcast hier, im Videopodcast sitze und mir quasi Ferndiagnose für die Zähne geben lasse.
Auch eine gute, sehr stimmig bei dir, auch was die Form und so betrifft.
Danke.
Form ist ja noch viel wichtiger als Farbe, ne? Interessanterweise bei Ästhetik.
Ja, Farbe
Ästhetik
könnte man
geht.
Auch mal.
Ja, gut.
Aber sehr stimmig.
Darf aber auch nicht übertrieben sein, ne?
Sehr stimmig ist auf jeden Fall das Stichwort, das ich nur zurückgeben kann. Das fand ich war auch unser Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Gerne.
Es hat super viel Spaß gemacht.
Fand ich auch, muss ich sagen.
Ich finde es auch spannend, einfach mal jemanden da zu haben, der gar nichts mit dem Design im Beruflichen zu tun hat, sondern eben mit der Leidenschaft und dem Blick und dem Gefühl für die Ästhetik. Also richtig, richtig cool. Und ich
Vielen
glaube,
Dank.
Wir sind alle neugierig, wie es bei dir zu Hause aussieht. Und ich hoffe, dass ihr nicht nur Bilder im Kopf habt nach dem Podcast, sondern vielleicht auch die beste Musik. Die gibt es natürlich bei Prilux Radio. Und ist übrigens auch eine Geheimwaffe, wenn es darum geht, dass man, wie ich, Schiss auf dem Zahnarztstuhl hat. Gute Musik ist da echt so ein Ding. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
Und, ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ich sag mal, dein kleiner Designerstuhl, den du mitgebracht hast, der geht vielleicht nicht mehr mit zu dir nach Hause. Tschüssi! Ich muss mal ganz kurz weg. Warte!
Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert total gerne unseren Podcast. Denn wenn ihr sehen wollt, wie ich nächste Woche Steffi kennengelernt habe, dann solltet ihr unbedingt reinschauen. Weil Steffi ist wirklich eine extrem krasse Frau. Und sie hat eine ganz krasse Geschichte. Denn sie hat sich für 5000 Euro ein Lost Place ersteigert und sich daraus einen absoluten Lebenstraum aufgebaut. Wie, wo, was? Das erfahrt ihr nächste Woche.
Erzähl mal. Ganz lustige.
Also, ich liebe sowas. Das ist ein bisschen True Crime Podcast ja. Hier. Der Geist im pinken Bahnhof. Jetzt neu bei Prilux Radio.
Nee, aber erzähl mal, was weißt du?
Also eine Geschichte war, dass die hatten auch Ziegen und die mussten gemolken werden. Und seine Frau war krank, die hatte das immer übernommen. Und die Frau war krank und dann hat er sich die Kleider angezogen von seiner Frau, hat die Ziegen gemolken, weil sonst...
Sonst hat sie keine das, Milch gegeben,
genau,
oder was? Sie
ja, und dann kam aber der Zug quasi und der Bahnhofswärter stand dann in den Kleidern da und...
Brillux. Mehr als Farbe.